Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Herzlich willkommen zu der letzten IT-Woche. Es ist nicht nur die letzte IT-Woche vom Jahr, sondern die allerletzte von Christoph Hugenschmidt. Ich heiße Reto Vogt und möchte gemeinsam mit ihm auf gut 30 Jahre IT-Journalismus zurückschauen. Aber viel wichtiger als das ist, wie geht es dir heute, Christoph, so kurz vor der Pensionierung?
Ja, mir geht es wunderbar. Ich werde dann nicht pensioniert. Ich arbeite einfach nicht mehr für Inside IT. Ich arbeite aber schon noch, aber nur noch für sehr nette Leute. Und mache auch noch Privatsachen, Menschenrechtsgeschichten und so weiter. Also überhaupt nicht vor, nur noch Velo zu fahren, aber schon mehr Velo fahren.
Kannst du verraten, wer die netten Leute sind?
Nein, das möchte ich jetzt nicht sagen.
Das ist gut, kein Problem. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, du hast am 1. Oktober 2004 Inside IT gegründet. Wieso? Was hat dich dazu veranlasst? Was hat dich dazu genötigt, die Plattform zu gründen?
Ja, ich habe vorher 89 oder 88 mit dem IT-Reseller angefangen. Ich war der erste Angestellte von diesem Heftchen. Noch vorher habe ich damals mit Computerworld und IDG, das Verlag von der Computerworld, umdiskutiert um die Gründung von einer Schweizer GCF Computer Partner. Das ist dann nicht stand gekommen. Die haben dann im New Economy Hype anders vorgehabt und schon tolle Zeichen in den Augen gehabt und den Internetstandard gegründet und gemeint, sie werden super reich. Dann habe ich lange gelebt. Der IT-Reseller ist nachher hat Michael von Bobo hat auch aufgezogen und ich habe ihm geschrieben, er hätte ein Heftchen, aber kein Konzept und ich hätte ein Konzept, aber kein Heftchen.
Das hat das wie zusammengepasst.
Ja, dann habe ich dann angestellt und es ist dann sehr, sehr schnell gewachsen. Sehr erfolgreich gewesen, glaube ich, kann man sagen. Und ich habe mich dann aber 2, 3 mit Michael von Bobo verstritten. Ist um verlegerische Fragen gegangen. Ich bin dann mit dem Hans-Jörg Maron zusammengeguckt. Wir sind dann mal auf Istanbul gereist zusammen. Und dort auf der berühmten Brücke, was die Reste unten drin haben, Topkapi Brücke, haben wir Haufen Bier getrunken und tatsächlich auf einem Zettel, auf einer Serviette, Papierserviette, Businessplan, drauf gemalt.
Das ist fast ein Klischee.
Das ist wirklich wahr. Es gibt auch ein Bild davon, das aufgebaut. Und ja. Wir haben es dann gegründet und die Businesspläne sind für die Füchse gewesen.
Wieso? Was ist passiert?
Wir haben eigentlich gedacht, wir machen ein Medium für Consumer IT. Und sind dann aber darauf gekommen, ein Business B2B IT Medium und ein Channel Medium zu machen.
Wieso? Weil man mehr Geld kann verdienen kann? Was hat euch dazu gebracht?
Ja, wir haben das Gefühl, wir sind kompetenter in dieser Frage. Ja. Und haben dann angefangen, ohne Sales. Unglaubliche Dummheit, ein Verlag ohne Sales anzufangen. Und das hat sich dann entwickelt, ja, bis es vor 2 Jahren verkauft hat.
Also hast du selber den Sales gemacht am Anfang, wenn du keine eigenen gehabt hast?
Ja, wir haben von Anfang an einen Customer Self-Service gehabt, wo es ein Etc. programmiert hat. Und wir sind überzeugt gewesen, dass die Welt auf das gewartet hat und die Kunden dann einfach die Werbung buchen mit einem Self-Service.
Und ist der Plan aufgegangen?
Es ist überhaupt nicht aufgegangen. Das ist erstens tatsächlich erst so 2017, 2018 ist es Laufen gekommen. Und Deep Impact oder die Windsider hätten das aber nicht weitergeführt. Und ich habe immer noch das Gefühl, das wäre eine gute Sache, aber mehr für ein Lokalmedium wäre es vielleicht eine gute Sache. Wenn der Metzger könnte im Winterthur Insider könnte der Metzger ein Inserat schalten, mit der Kreditkarte zahlen für 20 Steine in der kulinarischen Rubrik heute Metzger. Oder?
Also so klassische Rubrik Inserat, die man von der Anzeige kennt, oder?
Genau.
Aber wie hast du den Schnuff gehabt, die 13, 14 Jahre Inside IT zu machen?
Ja, wir sind natürlich sehr gut. Als erstes bin ich nicht allein gewesen. Ich hatte einen Hans-Jörg an meiner Seite gehabt. Und später sehr schnell der Maurizio Minetti. Sehr guter Mann. Der hat seine Karriere gemacht im Journalismus. Ist jetzt Chefwirtschaft von der Luzerner Zeitung. Und wird irgendwann noch SRG-Chef. sicher, das ist gut. wir sind nicht allein gewesen und wir haben natürlich immer den Support von den Sponsoren. Das war immer sehr wichtig gewesen. Also bevor wir den Laden gegründet haben, bin ich zum Andi Knöpfli gegangen. Das war damals der Chef von Sunschweiz gesehen. Er hat gesagt, Andi, du musst mich unterstützen, hilf mir. Ich will die Firma gründen, ich will ein gescheites Online-Medium machen, wirklich Journalismus machen. Er hat eine gute Idee gefunden und hat nachher diverse Leute angerufen, dass sie mir helfen sollen. Alles Arbeitszeit, Marc Schneider damals, dann etc. Ergon. Und die haben das auch eine gute Idee gefunden und das gemacht. Und es hat eine gute Basis gegeben, um auch von der Erträge her die Sponsoren zum Weiterleben.
Also jetzt sind tatsächlich, oder ist das eine Marktlücke gewesen, der Online-IT-Journalismus dann zu
machen? Nein, das hat es schon gegeben, aber wir wollten es besser machen. Die Netzwoche hat es schon gegeben, das war sehr recht erfolgreich gewesen. Aber so ein Verlautbarungsjournalismus und ein anderes Geschäftsmodell, die haben ihre, wie sie heute noch haben, ihre Awards und ihre Themenpublikationen, dort haben sie Geld verdient. Und die Online-News sind mehr einfach die Präsenz gewesen. Und wir wollten mit Online-News und Werbung Geld verdienen und mit exklusiven Geschichten, weil wir wirklich überzeugt sind, dass das mit dem Print, die Fachmedien, dass die keine Zukunft haben.
Ja, und Print ist einfach auch zu langsam, meiner Meinung nach. Du kannst nicht eine gute Exklusivstory in einem Print-Magazin bringen, wo nachher, je nachdem, noch eine Woche muss warten bis zum Druck. Das ist die Story schon wieder um die Ecke.
Print ist einerseits langsam und andererseits halt relativ teuer zum Herstellen. Also weißt du, wenn du schnell schreibst, kannst du eine exklusive Story, die wirklich klopft. Du führst 3 Telefon oder 4, Ratter ist sie oben. Und dann ist es aus. Du kannst sehr schnell sein. Du musst nicht layouten, du musst nicht auf die Länge schauen. Du tust den Rat und sich selber rein.
Im besten Fall, ja.
Also wenn es hat, wenn es welche hat. Ja. Die sind schon dort, oder? Und so. Das ist viel billiger zu machen, wenn du eine gute Plattform hast. Und wir sind überzeugt gewesen, dass wir die Welt mit dem Self-Service revolutionieren können. Und haben wirklich gedacht, wir würden europaweit so Inside-ITs machen. Also Inside IT AT, Inside IT irgendwo Rumänien, Ungarn. Und mit dem Self-Service die Medienwelt revolutionieren, ist dann nicht genau so gekommen.
Und wenn du jetzt zurückschaust, wie bist du zufrieden mit der Entwicklung von Inside IT vom Start im 2004 bis heute?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich finde, wir sind lustiger gewesen, 2004. Also, ihr müsst lustiger sein. Finde ich ein bisschen frecher auch wieder. Ja. Da hat das die Zeit, wo der Marcel Gamma nachher Chefredakteur war und sehr auf Seriosität und gesetzt hat und so, habe ich keine so gute Idee gefunden. Ich finde, ihr müsstet lustiger sein. Ich habe Mühe mit eurem Umgang mit Bildern, also die Deep Impact hat. Dem habe ich Mühe. Ich finde aber auch, es ist... Vieles ist viel professioneller. Die Newsletter kommen viel schöner daher und so weiter. Und die ganzen Podcasts und Videos, ich denke, das hat Zukunft, dass man so wie eine Welt macht, wo man seine Geschichten den Leuten auf verschiedenen Wegen näher bringt und dort immer kann auch Sponsoring verkaufen und so.
Das war jetzt fast eine kleine Blattkritik gewesen.
Und Entschuldigung.
Das ist schon gut. Und ich bin einverstanden, was die Unterhaltsamkeit und so ein bisschen die Originalität angeht und auch die Meinungsstärke und so weiter, dass wir dort noch sicher können besser werden. Aber ich habe mehr gemeint mit der Entwicklung, die du so stark begleitet hast. Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Ist ein Wachstum vorhanden gewesen? Einerseits umsatzseitig und andererseits Nutzer, Leserinnen und Leserseitig. Wie ist die Entwicklung gewesen?
Wir sind in 16 Jahren lang nicht mehr gewachsen, jedes Jahr. Lesermässig. Ich denke, wir sind das Zeitlang, also auch, wir haben uns immer daran gemessen, nach der Menge, wie wir zitiert worden sind in den grossen Medien. Und es ist stetig gewachsen, die Wahrnehmung ist immer besser geworden. Und finanziell, wir haben in 16 oder 17 Jahren haben wir 3 Jahre Verlust gemacht und sonst immer Gewinn. Und natürlich in absoluter Zahl ist das nicht viel, oder?
Ja, aber ein profitables Online-Medium zu machen, ist nicht selbstverständlich.
Aber wenn ich in Prozent vom Umsatz gerechnet habe, also wir haben nämlich 10-15% vom Umsatz rein Gewinn gemacht, aber wirklich rein, nicht irgendein EBITDA, pipapo, sondern Geld, das liegen geblieben ist im Frank. Das war eine sehr schöne Sache gewesen. Wir haben aber erst relativ spät wirklich angefangen, ein bisschen bessere Löhne zu zahlen. Wir haben am Anfang uns selber sehr schlechte Löhne gezahlt.
Es hat sogar Einheitslohn gegeben am Anfang. Also ja, was sich die Republik gebrüstet hat. Ja. Genau, das, was sich die Republik gebrüstet hat, damit hat ihr schon 2004 gemacht.
Ja, das haben wir immer gehabt. Ja. Ich verstand einfach nicht, wieso ein junger Mensch soll weniger Lohn kriegen als ein alter Sack. Das verstand ich nicht.
Ja, im Prinzip braucht er sogar noch mehr, je nachdem, oder?
Muss
ja, mehr
Ausgang und so. Was wir gemacht haben, ist, dass wir relativ tiefe Löhne gehabt, aber wir haben das Kindergeld von uns aus verdoppelt. Also wow. Dann gibt es Kindergeld ja vom sind ja 200 Steine im Kanton Zürich oder so, das weißt du.
Ja.
Mit deinen Zwillingen. Und wir haben dann 400 draus gemacht und der Mauri hat dann gerade 3 Buben produziert. Also.
Hat es Geld geschmeckt?
Nein. Aber so hätte Mauri überhaupt können Kinder haben und bei uns arbeiten. Ja. Das wäre dann möglich gewesen.
Wenn wir jetzt auf die Entwicklung der Branche zurückschauen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Entwicklungen seit den 2000er Jahren oder Anfang 2000?
Ja. Sicher Kommunikation. Also, dass es überall Computer hat. Es gibt ein Wort, das eine Zeit lang ist Huren umgeschlägt worden. Ich habe es leider nie richtig gelernt auszusprechen. Ubiquitous Computing, also das überall Computing, das ist wirklich eingetroffen. Es ist wie immer, zuerst redet man davon, so 2,4, 2,5, 2,6 hat es 1 Million Vorträge gehabt, das käme, das sage jetzt schon und so weiter, und das war natürlich überhaupt nicht die Sache gewesen. Mhm. Und heute sind Computer wirklich an jedem Ort. Und die sind immer bei mir mit dem Smartphone und der Verbindung mit der Cloud. Und das, denke ich, ist hat extreme Veränderungen gebracht, wie wir leben und wie wir arbeiten. Und damit verwandt, vielleicht so verteilt zu arbeiten. Oder? Ich komme jetzt hier ins Büro, es ist niemand da und trotzdem, da sind sie halt wie produziert. Oder? Und das war nicht so, als wir angefangen haben. Das verteilte Arbeiten und Cloud Computing, dass man auch überall auf seine Daten kann zugreifen kann. Alle, wenn es gut organisiert ist. Die Dossiers, die Systeme, wo man Prozesse in einer Cloud abbilden kann. Und alle haben immer das zur Verfügung, was sie brauchen, egal ob sie im Zug sind oder im Flugzeug oder wo auch immer, oder daheim oder im Büro.
Und viel von dem, was du jetzt gesagt hast, ist erst in den letzten 5-6 Jahren passiert, sage ich jetzt mal. Und was war denn vorher gewesen?
Ja, nein, man hat schon
immer... Das Tempo schon angezogen, oder nicht?
Man hat schon immer davon geredet, ich habe es nachgelesen. 2005 habe ich einen Artikel geschrieben, dass Abacus lanciere Digital ERP, oder die haben angefangen von dem reden, dass man überall her Zugriff auf die Daten hat. Das hat es natürlich vorher schon gegeben, einfach für kleine Firmen, ändern nicht und nicht für einzelne Leute. Aber es sind die grossen Systeme gegeben, die du, aber hast schon müssen im Büro sein, hast müssen einen Terminal haben, so, und zum, aber dort haben auch die Leute am verschiedene Leute an den gleichen Daten gleichzeitig können arbeiten, sind die grossen Computer. Ja, was ich noch denke, ist, was sich total verändert hat, sind die Lieferketten, der Aufstieg von China. Und das ist wegen Informatik möglich geworden. Oder? Dass man heute das Spielzeug nicht kostet, weil es in China in Risiken von Robotern hergestellt wird.
Ja, unter anderem Roboter, ja.
Oder Kind.
Ja, genau.
Das hat mit Informatik zu tun, die hat das möglich gemacht. Und da eben die ganzen Produktionsprozesse sind völlig anders geworden. Das Just-in-Time-Zeugs, wo man jetzt ja darunter gelitten hat, oder? Zum Kosten sparen, kommt das Teil, wo man zum Beispiel in einen Zug einbaut, kommt erst einen Tag vorher an. Das gibt kein Lager mehr, wo man muss kaufen, sondern das sind ganz fein taktete Lieferketten, und das wird dann mit Industrie 4.0 wird das noch krasser, weil die Teile werden dann noch individuell sein. Das berühmte Losgröße 1, das da kommt.
Ja, und jetzt kommen die Angriffe auf die Lieferketten. Von dem habe ich in diesem Jahr zumindest zum ersten Mal so richtig gelesen, dass Experten davor waren, dass das nächste grosse Ding sei, dass das Supply Chain Security, das ist enorm wichtig.
Ja, das ist aber etwas anderes gemeint. Das hat mit dem, was ich jetzt sage, das Supply Chain nichts zu tun, was ich in der Industrie sehe, sondern das Supply Chain Security sind Angriff auf die Supply Chain von Software. Also der SolarWinds-Angriff ist ein SolarWinds, hat ein Update verteilt an seine Kunden und dieser Update war versucht. Und jetzt haben wir auch Angst, dass zum Beispiel Geheimdienste in die Platine, die auch zum Teil in China hergestellt werden, die chinesischen Geheimdienste dort einen Chip drauf tun, wo sie alles absaugen können oder das, was sie wollen, können absaugen. Das könnten natürlich auch andere Länder, wo das Zeug hergestellt wird, machen oder tun es auch machen. Das sind die Supply Chain Angriffe in die Herstellung von der Software und die Verteilung von der Software, dass Malware drin ist. Und das potenziert natürlich das Potenzial von einem Angreifer.
Definitiv, ja. Und wenn du davor hättest, dass Chinesen Chips implementieren, heisst das ja, dass die totale Überwachung eigentlich möglich wird oder Realität ist vielleicht sogar.
Das ist jetzt schon. Das muss nicht unbedingt in China sein, das kann auch in den USA sein. Sehr viele Netzwerkkomponenten kommen aus den USA. Und der Edgar Snowden hat das sehr aufgedeckt, wie viele Daten schon abgesogen werden durch die amerikanischen Geheimdienste.
Ich glaube, er heißt Edward, aber sonst ist er natürlich absolut recht, ja, das ist so. Und die Aufgabe von einem Journey oder die Aufgabe von einem, oder zumindest, wie soll ich dem sagen, ein guter Journey deckt ab und zu mal so eine coole Story auf, eben wie die vom Snowden zum Beispiel. Oder was sind deine wichtigsten Storys gewesen, die du in deiner Zeit als IT-Journey gemacht hast?
Ja, also mit dem Snowden kann ich mich schon nicht vergleichen. Aber wir haben schon ein paar lässige Storys gehabt. Oder? Am 1. Oktober 2004, wo wir die Firma mit einer Party gestartet haben. Wir machen immer Partys, gute Partys. Das ist Kernkompetenz von uns. Selten, aber gut. Auf jeden Fall haben wir eine Story lanciert, dass Bison ihren Pilotkund verloren haben. Und das war eigentlich der Anfang von einer Geschichte, die Bison-Fenoca-Skandal, der mich bis zuletzt begleitet hat, spätestens 2016, längstens 2016 begleitet hat. Das ist die Fenoca-Gruppe, das ist die riesige landwirtschaftliche Genossenschaft, wo Land dazugehört und Agrol und weiss der Teufel noch wer.
Und die waren eben der Pilotkund gewesen.
Und die haben eine eigene Softwarefirma gehabt, Bison, die geheissen.
Okay.
Und die Bison haben einen Pilotkund gehabt, das ist Ottos Warenposten vom Otto Ineichen.
Ja,
das ist Luzern, glaube ich. Das war so ein bisschen der Digitalisierungsguru, der Modernisierungsguru. Und die sind ausgestiegen aus diesem Projekt. Das war eigentlich ein klarer Hinweis gewesen, dass das nichts ist. Die Software nie wird entstehen. Das haben wir dort eigentlich schon sehen. Fenoca hat an diesem Projekt festgehalten und noch etwa 500 Millionen Franken verpulvert.
Wow.
Wirklich. Und das ist schon. Das hat mich immer wieder beschäftigt. Wir haben dann immer wieder auch nachgefragt. Und der Rudolf Fehlmann, das war der Chef, der Software-Papst von der Innerschweiz, der Dorfkönig von Sursi, der hat immer gesagt: Ja, nein, das ist ERP 2.0. Nächstes Jahr werden wir im März müssen uns beweisen. Und es ist immer nochmals nächstes Jahr, nochmals nächstes Jahr gesehen. Und Fenoca hat jedes Jahr so 20, 40 Millionen Franken Darlehen an befreundete Firmen abgeschrieben. Und das im Jahresbericht haben das immer ganz klein rechts unten mit 6-Punkt-Schrift haben sie es versteckt. Ich hatte damals noch gute Augen gehabt, und der Mauri und ich haben das gesehen, oder? Und immer wieder auch veröffentlicht. Und bis es dann endlich 2015 geknallt hat.
Und das war eine exklusive Story, die du
bringen. Immer wieder. Immer die Leute wieder. Weil wir mal angefangen haben damit, haben natürlich die Leute immer wieder, wenn sie eine Story hatten, haben sie die ausgebracht. Oder? Ich meine, da sind Sachen passiert, wie das Fenoca als Zwischenlösung für eine Tochterfirma eine SAP-Lösung gekauft hat. Als Zwischenlösung. Und jeder weiss in dieser Branche, das ist Bullshit. SAP ist nie eine Zwischenlösung, für das ist es viel zu teuer.
Und ist das der Grund, dass sie so viel Geld verbrannt haben? 500 Millionen Franken. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das kann man schon. Wenn man, ich meine, Bison hat ein schönes Gebäude gebaut. Bison ist an Zebit gegangen mit riesigen Ständen. Der grösste Schweizer Stand an der Zebit war Bison. Und es war Potemkinsche Software. Das hat sie nicht gegeben, die Software. Erst 2015 dann haben sie es praktisch als Individuallösung für die Landes eingeführt. Rodolf Fehlmann hat die Firma verloren. Später dann in einem anderen Zusammenhang, aber auch in diesem Umfeld zu gefängnisbedingt verurteilt worden. Das haben wir immer sehr eng verfolgt.
Was waren die Konsequenzen für die Fenaco?
Keine. Das ist, weißt, du musst dir im Klaren sein, Fenaco ist Politik. Der Vizepräsident vom Verwaltungsrat von Fenaco hat in der Zeit, wo er am meisten Geld verbrennt hat, worden ist, hat Ueli Maurer geheissen. Und sein Nachfolger war Guy Parmalin. Das ist ein Konzern, der wirklich nach dem Prinzip funktioniert nicht. Es ist nicht, was nicht sein darf. Und die Story ist in der Luzerner Zeitung, erste Seite vom Wirtschaftsteil gekommen, eine Seite gross, Bauern nicht reagieren.
Aber nur in der Schweiz, oder? Dass jemand, der mitverantwortlich ist für ein 500-Millionen-Debakel und nachher kann Finanzminister werden, oder?
Ja, das ist schon, das finde ich sehr bemerkenswert, ja. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also, man hat nie gesagt, man hat es eigentlich gemacht. Sie haben mich dann mal eingeladen und gesagt, wir zeigen dir jetzt alles. Der Rudi Fehlmann war weg, der Finanzchef von der Fenaco war weg. Und wir haben immer alle Innerschweizer Freunde gesagt, ja, Christoph, weißt, solange der Finanzchef Werner Bayer, an seinem Platz ist passiert nichts, wenn der weg ist, dann knallt es. Und so war es. Aber man hat nie wollen zugeben, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das Verrückte ist, die Genossenschaften, die Bauern, die haben nicht gefragt. Das ist das Verrückte, oder?
Sonst ist es immer zuvorderst, wenn es um weniger Geld geht, oder?
Ja, ja. Sie haben nicht nachgefragt und sie haben, und auch mit Software, musst du dir mal vorstellen, ein SVP, wo jede Gemeindeversammlung, wenn eine Gemeinde Software kaufen will, was sich aufsteht und sagt, wir brauchen das nicht, wir brauchen mehr Garage oder
Brücke. Das neumodische Zeug, lieber ein Traktor.
Lieber
ein Traktor oder ein Schaf kaufen als eine neue ERP-Software, oder?
Und Fenaco war immer SVP-dominiert und trotzdem, das ist, man hat mich nie eingeklagt, man hat nie gesagt, die 500 Kisten stimmen nicht. Man ist einfach ruhig geblieben und es hat auch niemand zweiter nachgefragt.
Und ist das eine von den Geschichten, die zu meisten Zitierungen geführt hat? Also eines der wichtigsten Ziele, die du genannt hast?
Nein, die ist nicht so wahrgenommen worden. Das ist, den meisten Medien war es zu kompliziert gewesen. Und sie mussten mich fragen, um zu erklären, für das haben sie doch nicht wollen.
Oder zu Haken, je nachdem.
Nein, das ist kompliziert. Weißt, der Werner Bayer, der Finanzchef, hat schon in jeder Generalversammlung von der Fenaco Stellung genommen. Der hat einfach gesagt, das ist billiger, als wenn man SAP kaufen würde. Wir sind so kompliziert, wir müssen das haben. Und das hat man ihm halt abgenommen. Oder? Aber er hat ja gar nichts gekriegt. Nur das ist selbst die anderen Medien haben mir gesagt, der Hugo Schmidt behauptet da etwas. Aber es ist wahr.
Was war die Geschichte, die am meisten zitiert wurde? Machst du dich besinnen?
Und es war ein Todesfall oder irgendetwas. Es war etwas mit einem Todesfall. Oder?
Okay.
Irgendein Prominenten. Ja, genau, der Patrick Winter, der gestorben ist. Das war ein Rekord von immer. Das sind solche Zufälle oder Geschichten, die in Deutschland, wenn dich heiß zitiert hat, hat es gemacht, bam, Deutschland ist zusammen grösser.
Was sind sonst Geschichten, die in Erinnerung geblieben?
Ja, was wir gerne gemacht haben. Der Mauri und ich, der Hans, wir alle eigentlich wirklich gerne die Geschichte mit den Banken, dass man muss sich vorstellen, 2004 haben viele Banken noch eigene Lösungen gehabt, respektive Lösungen, die sie so Bankengruppen entwickelt haben. Und diese Lösungen sind eine nach dem anderen untergegangen mit viel Ächzen im Gebälk und viel Skandal und Murmeln hinter den Kulissen.
Ja, es sind wenig übrig geblieben. Avaloq und Finova sind noch da.
Richtig, und ZKB fährt immer noch eigenen Wert und Weg und Bon Continental Vaudois fährt immer noch das Osiris. Ich weiß nicht, ob es noch so heisst, das ist eine IBM-Lösung. Sie haben immer die eigene Lösung. Aber sonst sind eigentlich alle zu Avaloq oder zu Finova gegangen. Also es ist wirklich spannend gewesen, was da alles untergegangen ist. Am heissesten war es so Ibis und RTC in Köniz. Die haben viele Kunden gehabt, Aargauer, KB, Baselbieter, Basel, Migrobank. Und das ist eigentlich fast alle drei Monate haben wir eine exklusive Story gehabt. Aargauer entscheidet sich für Avaloq exklusiv. Migrobank springt ab exklusiv. Und das ist schon, also erstens ist es spannend gewesen. Und zweitens ist es, sind es gut gelesen worden, ein gutes Standing gehabt in der Finanzindustrie. Und die Story ist ewig weitergegangen. Das ist im September hat Berner Kantonalbank einen Teil von dem Zeugs, was sie jahrelang eigentlich immer Kunden verloren haben und auf eigentlich Kosten weiterentwickelt haben. Nachher haben sie so ein HP verkauft und HP hat den Service-Teil mit CSC zusammengelegt. Und jetzt hat Berner Kantonalbank wieder ein Stück zurückgekauft. Also zurück zum Start. Ein bisschen.
Ist jetzt ein oder andere Drama passiert in diesem Bereich, in diesem Fall?
Ja, das sind diverse Dramen gewesen, auch im Tessin. Der Maurizio kommt perfekt Italienisch, hat alles so verstanden. Das Projekt Terra Nova von der BSI, Banco di Svizzera Italiano und der Versicherung, die es gehört haben. Das Ende von diesem System, die haben probiert, ein neues System zu bauen mit Hilfe von indischen Firmen. Und das ist misslungen. Oder Raiffeisen, die haben probiert, mit der IBM zusammen eine eigene Lösung zu bauen. Auch misslungen. Sie sind nachher zu Avaloq, wo sie dann geklappt hat, trotz viel Weltuntergangsprognosen von Lukas Hessig und Insider an dem Platz. Ja, so das, ja.
Also die Stories und die Bison-Story haben eigentlich eine Gemeinsamkeit, dass die Eigenentwicklung in die Hose gegangen ist und dass eine Standardlösung besser funktioniert.
Das kann man sich so sagen. Also Eigenentwicklung muss man sehr, sehr, sehr gross sein, um eine Eigenentwicklung zu machen. Und ich glaube nicht, dass die SBB dass es eine Standard-Fahrplan-App, Fahrplan-Generierungs-App gibt. Das ist eine der grossen Software von der SBB. Ich glaube nicht, dass es das gibt, oder? Aber man muss sehr gross sein. Und ja, das ist sicher so. Das kann man sicher sagen.
Jetzt erstaunt mich, dass du noch nichts vom Bund oder von einer Verwaltung erzählt hast. Das hat wahrscheinlich auch im VBS zum Beispiel irgendein Skandal oder ein Abwehrheitsprojekt oder verlochte Millionen gegeben.
Ja, beim VBS sind immer sehr, sehr spannende Sachen. Aber es ist zum Teil Geheimhaltung dazwischen gestanden. Aber ich wollte jetzt auch nicht gross darüber reden, weil das sind ja Storys, die man jetzt immer hat. Und ich wollte Sachen so erzählen, die man jetzt vielleicht nicht mehr so gesehen hat oder vergessen gegangen sind. Sicher hat es vom Bund x Skandale und Überschreitungen von Budget und gegeben. Die ganzen fantastischen Geffer-Stories, elektronische Geschäftsführung mit diesen Ausschreibungen.
Es wird jetzt eingeführt?
Ja, es wird eingeführt. Ich habe mal behauptet, das kostet auch eine halbe Milliarde. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Dort wären aber die Ausbildungskosten für die Angestellten mit eingerechnet. Also, das weiss ich nicht. Aber ja, es wird jetzt eingeführt. Es scheint am Schluss doch zu klappen zu haben. Was es auch noch gegeben hat, ist, ich habe gehofft, dass du mich nach der lustigsten Story fragst. Das ist nämlich auch eine vom Bund.
Erzähl.
Das ist sicher, wo der Bund hat mal ein Projekt, das Projekt gibt es immer noch. Das Projekt zur Einführung von SAP HANA, der neueste HANA, der neueste SAP-Generation. Und der Bund hat das Ding tatsächlich Superb 23 benannt.
Das ist mir letztens wieder begegnet, ja.
Und ich finde wirklich, ich weiss nicht, wer den Namen erfunden hat, aber dass du ein ERP-Projekt in einer Behörde wie der Bundesverwaltung Superb nennst, schon bevor es gestartet ist, das finde ich also schon sehr
geil. Zeugt von einem gesungenen Selbstvertrauen, ja.
Von der Grösse wahnsinnig oder ja. Der unglückliche Namensgebung.
Also superb war es auch mal nicht bis zum Schluss.
Nein, das ist, glaube ich, immer noch nicht. Oder?
Ich kenne den letzten Zwischenstand nicht in- und auswendig, aber er ist dem letzten wieder begegnet und scheint noch nicht eingeführt zu sein.
Ja. Ja, es hat einen Betrugsskandal gegeben, wenn es eine Zeit lang stark war bei HP.
OPG.
Der OPG-Skandal, das war ein Betrug, da ist tatsächlich jemand in den Knast gegangen oder mehrere Leute. Das war ein interessantes Geschäftsmodell, man hat Bestellungen gefälscht. Also da hat sich ein HP-Verkäufer mit einem Swisscom-Verkäufer zusammengetan. Und statt 50'000 PC hat er 100'000 PCs bestellt, so saumässig gute Preise. Das ist ein halber Preis oder ein Drittel vom Ladenpreis. Und die 50'000, die Swisscom nicht gebraucht haben, die haben sie abgezwickt und dann auf eigene Rechnung zusammen mit einem Händler in Dubai verhackt. Und das kannst du eben in der Schweiz machen, weil in der Schweiz fällt es nicht auf, wenn du PCs mit arabischen Tastaturen brauchst. Das ist international. Das waren auch lässige Geschichten gewesen.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Und die zwei sind nachher aufgeflogen in dem Fall, oder?
Dort sind Leute, dort hat es Strafklagen gegeben, ja.
Hast du selber auch etwas falsch gemacht? Bist du mit einer Behauptung daneben gelegen? Was sind deine Niederlagen?
Ja, da gibt es... Also, die schlimmste Niederlage war, dass ich mal eine exklusive Story, die dann tatsächlich auch im Radio gekommen ist. Wir sind ein, zwei Mal im Radio gekommen. Oder auch schon vom Bundesrat zitiert worden. Aber... Das war eine Story, die habe ich verbacheln. Das war ein Betrugsfall bei Microsoft Schweiz. Ich habe alles gehabt, alles gehabt. Ich habe alle Bestätigungen gehabt, ich hätte raus können. Und dann habe ich meine Gespräche, es ist um Schullizenzen gegangen. Es war ähnlich wie der OPG-Skandal. Da hat jemand, also Schulen gegen von Microsoft, sehr hohe Rabatte, 80% und so.
Software-Lizenzen, ja.
Und der hat auch zu viel gekauft und das nachher verhackt in Deutschland. Das hat ein Händler zusammen mit einem Microsoft-Angestellten gesehen, eigentlich ein ähnliches Modell. Und ich habe alles gehabt. Und dann haben mich die vom Bund, ich weiß nicht mehr, ob es educa.ch war oder Schweizer Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen, SFIBB. Die haben mich dann gesagt, ja, Herr Ogusmik, nein, das können Sie nicht machen, wir sind gerade jetzt in Verhandlungen mit der Microsoft. Und bitte warten Sie doch, bis wir auch so okay geben. Dann habe ich gedacht, okay, es sind meine Steuergelder. Ich bin jetzt rücksichtsvoll und habe nichts gebraucht. Und zwei Wochen später steht zu der NZZ, ja. Ich habe eine Tischplatte durchgekauft.
Das ist ärgerlich, ja.
Ich habe eine Tischplatte durchgekauft. Und etwas ganz Schlimmes war auch, als ich jemanden beleidigt habe. Weil die Person hat die Kolumne von mir völlig falsch verstanden. Die hat sich rassistisch beleidigt gefühlt, da bin ich auch völlig kaputt gewesen. Also Ironie einsetzen in Kolumnen, da muss man wirklich gut nachdenken.
Das ist ein heikles Feld.
Das ist total schief gegangen.
Das ist so, ja.
Das war auch mein Fehler, das ist total schief gegangen. Das ist der einzige Artikel, den ich einfach gelöscht habe, der existiert nicht mehr im Internet.
Du hast ja mehrere Jobs gemacht bei Inside IT. Chefredakteur, Verleger, Sales, Herausgeber. Was hast du am liebsten gemacht?
Schon der Journalist. Der Journalist und Reisen. Journalist und Reisen.
Das kann man gut kombinieren.
Ja. Ja. Und wirklich, also zum Beispiel Vietnam, zahlt von Soreco damals. Also die haben nicht mich zahlt, sondern die Reise finanziert, das Hotel und den Flug. Da waren wir 4 Tage in Vietnam gesehen. Das war wirklich wahnsinnig lässig. Dann habe ich bin super stolz darauf, habe ich mit dem Vizedirektor vom Department of Information and Communication vom Volkskomitee von Ho Chi Minh Stadt, sein Vorgänger ist Minister geworden in Hanoi, das war ein sehr wichtiger Job, ein Aufsteigerjob. Habe ich ein Interview führen, wo ich so links fasse, es war ein riesiger Tisch, ich hatte 6 Interviewpartner, also der Mensch und seine 5 Begleiter oder Aufpasser, weiss nicht. Und links von mir ein goldiger Ho Chi Minh. Das war unglaublich schön.
Was hat er denn erzählt, der Mann?
Ja, das war interessant, der hat wirklich das Gleiche gesagt, wie eigentlich die Software-Leute können mit vielen Start-up-Unternehmen oder auch können sind die machen mit einem Chefgründer von einem grossen Unternehmen, der Mobile-Software gemacht hat, schon dort. Und die haben eigentlich das Gleiche gesagt, dass sie auf der Wertschöpfungskette nach oben klettern, dass sie Software machen wollen und nicht nur einfach Support, und dass sie auch von der Textilindustrie weg wollen, Billiglohn, und dass sie halt wahnsinnig viel in die Universitäten würden investieren würden. Und auch sehr interessiert wären, hat er wie einen Aufruf gemacht, Expats, Flüchtlinge, also Bootsflüchtlinge, Kinder von Bootsflüchtlingen, kommen zurückbringen, da nachher und werden reich bei uns. Das ist einer von den hohen Tiefen von der kommunistischen Partei, macht bei mir den Aufruf. Das habe ich mega spannend gefunden.
Wie viele Exil-Vietnamesen sind von der Schweiz zurückgereist aufgrund von deinem Text?
Niemals. Wegen meinem Text wohl niemals, aber es sind schon welche zurück, das weiss ich. Sind diverse zurück. Das Essen ist sehr gut, es ist immer warm und die Leute sind unglaublich freundlich.
Ja. Sind dir andere Reisen in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe viele coole Reisen mit SAP gemacht. Das habe ich erst spannend gefunden. Microsoft, Washington, das habe ich auch sehr lässig gefunden. Also, das ist ein Privileg, wenn du mit diesen Leuten reden kannst, man wirklich das Gefühl hat, die bewegen die Industrie. Und die Konferenzen, die man gemacht hat, wo Canalis gemacht hat, das Canalis Channels Forum, bin ich immer gegangen, das habe ich auch sehr geschätzt, weil da konnte ich mit Kollegen, die auch Channel Medien in Tschechien, in Holland, in Deutschland, in Frankreich, Portugal, Italien.
Du hast mal sogar einen Verein gegründet und einen grossen Auftritt gehabt, hast du erzählt.
Ja, wir hatten dort, wir sind immer getroffen und irgendwann sind wir zusammen trinken, damit das legitimiert ist, haben wir den Verein von der Channel Media von kleinen Ländern gemacht. Und von kleinen Ländern haben wir gemacht, damit wir die Deutschen nicht haben müssen. Also Frankreich haben wir zum kleinen Land erklärt.
Also hätte man aber nicht dürfen sagen, wahrscheinlich, oder?
Und nach Brexit haben wir die Engländer aufgenommen. Haben wir gesagt, es sind jetzt auch ein kleines Land.
Was ist denn noch, ist der Verein noch aktiv? Gibt es noch einmal pro Jahr oder so?
Nein, ich glaube nicht. Also wir müssten dem Kanal ins Channels Forum sein. Das war jetzt zweimal digital gewesen.
Ja. Also machen Aperos hat nochmal halb so viel Freude im Virtual Apero. Ist nochmal so ein Mittel, oder?
Ja, das ist gar nicht. Also es ist einfach zu arbeiten, aber es macht keinen Spass. Es ist niemals das Gleiche.
Und welche von deinen, ich frage jetzt anders, gibt es einen Gesprächspartner, der dich in all diesen Jahren besonders begeistert oder aufgeregt oder genervt oder gefreut hat, im Positiven, im Negativen?
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht speziell jemanden zu nennen. Also ich habe sicher immer Gespräche geschätzt mit den Leuten von der Schweizer Softwareindustrie, die ja auch uns wie ein bisschen ermöglicht haben, aus der Taufe gehoben haben, dass sich der Andrei Wutschkowski und der Pat Burkhalter, die halt spannende, gescheite Gesprächspartner sind und auch über den Tellerrand ausschauen und wo man auch mal eine Frage stellen kann. Sicher auch Leute wie Claudio Hintermann von der Abacus, wo auch ein sehr spannender Mensch ist, sehr, sehr stolz und so. Ein Vortrag, wo ich mich gut erinnern kann, zum Beispiel war vom Hasso Plattner. Das ist der hat damals, der SAP ist dort schon nicht mehr, ist nur noch im Verwaltungsrat, war nicht mehr operativ, war nur noch Professor. Und der hat an einer SAP-Veranstaltung das erste Mal, es hat noch nicht HANA geheissen, seine In-Memory-Datenbank, die er in Berlin als Institut entwickelt hat, hat er vorgestellt und hat gesagt, das wird SAP, das wird die ganze Welt verändern, das wird wie wir arbeiten. Und es hat kein Publikum gehabt, niemand zugelassen, weil er dort schon wirklich auf dem Abstellgleis war. Und nachher hatte ich ein Interview mit dem John Schwartz. Das war von einer Firma, die es frisch gekauft hat, einer BI-Firma. Da hat gesagt, sie, Herr Schwartz, I just heard the talk of Hasso Plattner, fantastic innovation, bla bla bla. Da hat gesagt, oh, nein, das ist nichts. Medvedev gesagt, das ist ein alter Mann, das ist dement. John Schwartz war nicht lange mehr da. Der Hasso Plattner hat wieder das Ruder übernommen und jetzt gibt es SAP HANA und SAP baut sich völlig neu auf, nicht ein riesen Erfolg. Also, Das ist so Sachen, habe ich spannend gefunden, dass man etwas, ich habe das nicht kennt, In-Memory-Zeugs und kolonnenbasierte Datenbanken und so.
Also ist das quasi die Geburtsstunde von der modernen SAP gewesen?
Ja, das war das und es hat niemand gemerkt. Das alles war halb leer gewesen. Und der Plattner hat auch gerummelt, so weit sind wir schon gekommen, dass ich die letzte Rede vor einem leeren Saal muss halten.
Und du hast es gespürt, oder?
Ja.
Dann hast du darauf angesprochen, der Mr. Schwarz mit Innovation, blablabla, wie du vorhin gesagt hast.
Ja, ich glaube,
hast du das Gespür gehabt für das, oder?
Ja, dort vieles habe ich es nicht gehabt. Gell, ich also, wann war das? Der Chef von IBM, der mir gesagt hat, es sei nicht vorstellbar, dass jeder Mensch einen Computer braucht. So Zeugs habe ich natürlich auch. Hätte mir auch passieren können. Oder das Internet wird überschätzt. Ich habe zum Beispiel Apple immer völlig unterschätzt. Ich fand, okay, es für das Interface. Das ist völlig falsch eingeschätzt. Immer.
Gibt es andere Sachen, wo du mutig warst und mit einer Behauptung bist rausgestanden, der Kopf in den Wind gehabt und sich nachher hat sich das herausgestellt, als nicht so ganz richtig war?
Ja, ich habe mich zuerst immer ein bisschen zu sehr begeistern lassen. Also, zum Beispiel ERP 2.0 oder BPM, Business Process Management, oder das UML-Zeugs, Unified Markup Language, wo man eigentlich die Idee gehabt hat, dass man nicht programmieren muss, sondern nur einen Prozess zeichnet und die Software programmiert dann für einen. Ich war immer sehr, sehr begeisterungsfähig für so Zeugs. Der Hans war immer da, Brummel, das haben wir doch vor 10 Jahren schon mal gesagt. Und wenn du überschätzt das und so. Und bis da haben mich selbst zu leicht können begeistern.
Also würde ich sagen, im Nachhinein wäre so eine kritischere Haltung besser gewesen in diesen Sachen?
Ja, mehr Fachkompetenz. Das ist einfach schwierig, so ein riesiges Thema wie Informatik. Aber das viel Fachkompetenz ist halt schon gut, wenn man viel versteht. Und da hätte ich schon mehr können verstehen. Für das habe ich immer den Hans gesagt, du kannst mir noch mal Blockchain erklären. Du hast gesagt, wie geht es das mit der Public-Private-Keys und so? Ich komme nicht raus.
Das ist ja generell ein schönes Problem, dass man nichts weiss, aber alles besser, oder?
Ja, das ist sehr unser Problem. Ja. Und in der Informatik ist es am schwierigsten, weil du bist immer auf einem Grad zwischen Fachidiot und Blabla. Und Kompetenz, Blabla. Und auf diesem Grad musst du immer gehen. Das ist schwierig. Und du gehst halt manchmal drauf, das ist ja so. Ich glaube, das lässt sich nicht lösen.
Wir haben vorhin über deine 4 Jobs geredet oder 5. Und welchen von denen hast du am wenigsten gerne gemacht?
Der Chef.
Der Chef sein vom
Team? Von Mitarbeitern. Ja. Das habe ich am wenigsten gerne gemacht.
Wieso?
Ja, ich finde es einfach schwierig. Einmal hat mir ein Mitarbeiter, aber schon noch bei mir, Thierry-Seller gesagt, ich sage, das war der beste Chef, den ich je hatte. Aber ich bin recht launisch und das finden die Leute ganz, gar nicht lässig. Ich habe immer behauptet, das stimme ich nicht, aber vielleicht stimmt es. Und das habe ich eigentlich am schwierigsten. Ich kann zwar gut Leute motivieren, aber immer noch die anderen müssen denken und so. Das habe ich schwierig gefunden. Das habe ich am wenigsten gerne gemacht. Chef sie vor allem. Wenn ich was den Leuten sage, so schaffe jetzt mal, mach jetzt das schnell, mach das, Gott doch nicht, wie du das machst und so.
Immer den Finger drauf haben.
Ja, ja, das finde ich mühsam. Verkaufen tue ich echt gerne, vor allem Sponsoring. Nur verkaufen, also so einzelne Inserätchen abverkaufen, anrufen, dann kauft man etwas ab, das Kaltakquise, das habe ich auch nicht schwierig gefunden, sondern eher andere. Das habe ich auch gerne gemacht, irgendeine Party. Also auch wenn Leute gekommen sind und gesagt haben, Christian, ich habe ein Problem. Meine Firma ist super erfolgreich, jetzt sind wir 30 Leute, nächstes Jahr sind wir 60, aber es kennt uns keine Sau, das ist gefährlich. Ich habe gesagt, das ist doch easy, wird Sponsor für uns. Dann sagt die Person, ja, aber was habe ich davon? Ich sage, du hast nichts, aber ich habe Geld. Dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee, das mache ich.
Super Deal, ja. Gib mir Geld, du hast nichts davon, aber du bist Sponsor von uns.
Ja, es hat eben schon doch funktioniert. Also für etc. und Ergon hat es ganz sicher funktioniert. Und zwar nicht, dass sie mehr Umsatz gemacht haben, sondern dass wir die Schweizer Softwareindustrie und sie ein bisschen besser gesehen haben.
Ja, das ist Branding, oder? Das ist nicht umsatzgetrieben, sondern Investition. Das ist schon klar, ja.
Aber Branding für eine ganze Branche.
Ja,
genau. Auch, oder? Das habe ich auch gerne gemacht.
Du warst schon lange Geschäftsführer gewesen, respektive Verleger. Wie hast du das im ersten Laden im Griff gehabt?
Eigentlich gar nicht. Die Leute haben einfach gemacht, was gut ist. Manche Leute mehr müssen motivieren, andere waren super selbstmotivierend gewesen, wie ich. Wir können niemanden antreiben. Es war unterschiedlich gewesen. Und klar ist, also nachträglich gesehen, sind wir mit der Zeit ein bisschen zu wenig beweglich gewesen. Wir hatten zu viele Bedingungen gehabt, wo wir gemeint haben, wir könnten sie nicht ändern. Das war schwierig gewesen. Ich glaube, man muss sehr beweglich sein. Und ich denke, das ist jetzt auch mit dem Joel Härte, der Geschäftsführer ist, mit Deep Impact, wo eine eigene Software laden ist, und mit dir, das ist jetzt wirklich ein Fortschritt, die Agilität, die jetzt wieder zurückgekommen ist.
Jetzt ist es etwa 2 Jahre her, wo du Inside IT verkauft hast. Du hast jetzt noch 2 Jahre mitgemacht, hast unter anderem diesen Podcast hier aufgebaut und hast dich emotional schon ein bisschen verabschiedet von Inside IT jetzt in den letzten 2 Jahren. Oder fährt das erst jetzt richtig an?
Nein, das habe ich in den letzten 3 Jahren gemacht.
Also schon vor dem Verkauf?
Ja, weißt du, mit dem, wenn du etwas aufbaust und dann wird das Logo geändert, gibt es die Migration, wo ich eben nicht alles gut gefunden habe und so. Und dann tut man sich von alleine ein bisschen abnabeln. Und ich wollte das auch wollen. Ich habe ja nichts mehr zu sagen gehabt. Und wenn ich mich dann geistig nicht ein bisschen distanzieren würde, dann wäre ich ein Stück unglücklich. Und ich habe auch, ich glaube zwar, viele Leute glauben, für mich wäre Inside IT immer das Wichtigste gewesen, das ist nicht so. Ist schon wichtig, aber für mich war es immer auch ein Job gewesen. So, auch als Inhaber oder Mitinhaber mit dem Handzeug zusammen. Es war auch ein Job gewesen, und ich habe auch andere Sachen gemacht.
Was war dir wichtig im Leben?
Ja, ich habe immer auch so Menschenrechtsarbeit gemacht. Ich habe 2004 schon, bin ich Mitglied von Menschenrechtsgruppe Augenauf gewesen. Und dort habe ich, solange ich ja möge, ich habe dann irgendwann nicht mehr möge, es ist mir zu viel geworden, habe ich dort mitgemacht, und das war mir auch sehr wichtig gewesen. Also zum Beispiel Menschenrechte sind mir wichtig.
Also bist du generell politisch sehr engagiert gewesen, oder? Oder aktivistisch, kann man sagen?
Ja, ich dort, sonst nicht so. Oder nichts, was ich dir möchte erzählen.
Aber jetzt endet ja wahrscheinlich heute deine Zeit bei Inside IT mit dem Schluss von diesem Gespräch. Und
nein, ich musste ja noch das Leider Nein schreiben, hast du gesehen.
Also hast du noch nicht gemacht, in dem Fall?
Nein, sicher nicht.
Ja, aber meine Frage ist, mit was für einem Gefühl läufst du jetzt heute raus?
Ja, ich bin sehr glücklich, weil es geht weiter. Ich bin sehr glücklich, weil das... Die Leute sagen, das ist doch dein Baby. Das ist sicher nicht mein Baby, das ist nicht biologisch. Das ist mein Business. Aber ich bin sehr glücklich, weil es geht weiter. Und ich denke auch, ihr habt eine gute Chance, das noch grösser zu machen und noch mehr so Medien zu entwickeln. Und ich kann mich anderen Sachen zuwenden. Zum Beispiel wie man von Amsterdam auf Porto, wo durch man am besten Velo fährt und wo es die besten Beizen gibt. Wichtige Frage.
Also ist das dein nächstes grosses Projekt von Holland auf Portugal zu fahren mit dem Velo?
Das ist eines von meinen Projekten.
Und wann musst du das in Angriff nehmen?
Im Juli.
Wie lange hast du Zeit genommen für die?
2 Monate.
Wie viele Kilometer sind es?
Ja, schon? Es geht. Schon wenn man allein in Bretagne alles genau am Meer entlang fahren würde, wären es 1800 Kilometer. Also, ich weiss es nicht, ich fahre einfach mal los. Und da machen wir sicher grosse Pausen, wo meine Partnerin dazu stößt. Und sonst kann ich ja im Sommer drauf nochmal weiterfahren. Also es ist wie egal, oder ein Stück Zug nehmen. Oder ich bin da nicht leistungsgebunden.
Und wirst du noch irgendwie den Kontakt in die IT-Branche behalten? Da gibt es Leute, wo du immer noch Kontakt hast, wo du Kontakt behalten willst? Oder verläuft sich das langsam, wenn du nichts mehr mit Inside IT zu tun hast?
Nein, ich starte eine Einzelfirma, die heisst schreibenundreden.ch.
Ja.
Da kann man mich mieten, aber nur nette Leute.
Und als was kann man die mieten? Als Texter und Sprecher, ja, Texter, und Autor?
Texter, vielleicht als Autor, Moderator, Conferencier, Konferenzmanager, Berater, wenn es um Kommunikation geht. So Geschichten. Ich kann auch irgendwie ein Webinar moderieren oder Input geben, so Zeugs, aber einfach nur für nette Leute.
Und wie unterscheidest du zwischen netten und nicht netten Leuten? Was ist das Kriterium zum Beispiel?
Mein Bauch. Das Kriterium. Meine Bauchgefühle.
Das ist ein super Kriterium und das ist ein super Schluss für das Gespräch, finde ich. Das war die letzte IT-Woche vom Jahr gewesen. Eigentlich eine IT-Dekade, kann man sagen. Bei mir ist Christoph Hugenschmidt gehockt, Gründer, Verleger, Chefredakteur, Herausgeber von Inside IT und nächstes Jahr selbstständiger Velofahrer unter anderem. Danke für das Gespräch.
Danke dir, lieber Reto. Macht's gut.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.